Herzlich willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparhelden-Podcast. Heute habe ich Inga vom Finanzblog Cashorella zu Besuch. Ingas Mission ist es, Frauen zu bestärken und gleichzeitig zu ermutigen, Herr bzw. Frau ihrer eigenen Finanzen zu werden. Schön, dass du heute da bist, liebe Inga.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Ja, super. Ich freue mich auch total, heute mit dir darüber zu sprechen, wie deine Finanzgeschichte begonnen hat und welche Erfahrungen du bisher in Sachen Geld und Finanzen gemacht hast. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt los und magst du noch ein paar Worte zu dir erzählen? Wie alt bist du? Woher kommst du? Bist du verliebt, verlobt, verheiratet?
Sehr gerne. Also genau, wie du schon gesagt hast, ich heiße Inga, ich bin 29 Jahre alt, noch wohne in Hamburg, bin verliebt, nicht verlobt und nicht verheiratet, aber wohne mit meinem Freund zusammen. Und genau, ja, ich arbeite nebenbei in der Modebranche. War schon immer mein Traum, irgendwie da Fuß zu fassen, habe Mode- und Textilmanagement studiert und genau, befasse mich aber nebenbei auch mit, wie du schon gesagt hast, Finanzen und habe Cashorella.de ins Leben gerufen, um Frauen Mut zu machen, sich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen.
Ja, das finde ich ja total spannend, Mode und Finanzen so als
Interesse. Das eigentlich gar nicht, ne?
Ja, also völlig verrückt, aber total cool. Wie kam es denn dazu, dass du angefangen hast, dich mit deinen Finanzen zu beschäftigen?
Ja, das war tatsächlich irgendwann mal, hat meine Mutter, glaube ich, entschieden, dass es jetzt an dem Punkt ist, dass ich mich da mal mit beschäftige, weil netterweise haben meine Eltern damals irgendwie Bausparverträge, Versicherungen etc. für mich abgeschlossen. Und dann war es irgendwann eine Zeit, dass sie gesagt hat, okay, Inga, das musst du jetzt mal selber in die Hand nehmen. Und dann saßen wir zusammen und sie hat mir diese ganzen Ordner, Verträge etc. in die Hand gedrückt und war so, ja, hier, viel Spaß damit. Und dann war ich noch sehr ermutigt, da zu beginnen und mich da irgendwie durchzuwursteln und das alles zu verstehen und total begeistert am Anfang, bis ich dann wirklich angefangen habe und dachte, oh Gott, ich habe keine Ahnung, ich verstehe hier wirklich nur gar nichts einfach. Man kennt das ja, wie lange die Verträge sind, wie lange die AGBs sind etc. und gefühlt wusste ich nicht mehr damals, was ein Bausparvertrag ist. Und dann war irgendwie so ein bisschen die Neugierde.
Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt als deine Mama? Finde ich ja, ist auch coole Nummer von deiner Mama, dass sie dir einfach hier deine Versicherungs- und Finanzdaten auf den Tisch legt und sagt, so, jetzt geht's los, jetzt kannst du hier das Steuer selbst übernehmen.
Es war so, ich habe jetzt keine Lust mehr darauf, wir haben jetzt jahrelang für dich eingespart, jetzt ist es it's your turn. Ich war 25, 26, glaube ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber ja. Genau. Und dann habe ich versucht, mich da irgendwie mit zu beschäftigen. Habe zuerst bei meiner damaligen Bank angerufen und gesagt, ich bräuchte jetzt irgendwie eine Aufstellung von dem, was ich alles habe. Das muss man erstmal so einen Ist-Zustand irgendwie hat, um dann mal zu gucken, wo man hin will. Da hatte ich noch so ein witziges Erlebnis, dass der Bankberater dann auch meinte, naja, also Frauen fragen das ja nicht an, das ist ja jetzt merkwürdig, wollen sie das wirklich? Und okay. Dann war ich so ein bisschen, okay, jetzt erst recht. Und ja, habe tatsächlich damit angefangen und habe dann aber auch schnell festgestellt, dass es recht wenig Material irgendwie, ich nenne es mal frauenfreundlich, ist. Also man kennt ja natürlich die Manager-Magazine etc., die, finde ich, sehr männerlastig sind. Also mal davon abgesehen, dass alles irgendwie in Farbe blau gehalten ist, sind auch die Texte jetzt irgendwie nicht für Anfänger gedacht. Und es war wirklich sehr schwer, irgendwie da Material zu finden, wo du halt wirklich zugeben musst, ich habe keine Ahnung, was die Börse ist, ich habe keine Ahnung, was die Aktien sind, ich müsste das einfach von der Pike auf lernen. Das fand ich recht schwer, deswegen habe ich mir dann auch gedacht, okay, vielleicht muss es da auch einen Blog dann geben, der mich auf meinem Weg irgendwie begleitet, um zu gucken, wie man sich mit diesen Finanzen beschäftigt, denn es kann am Ende auch Spaß machen.
Das finde ich ja cool, dass du das sagst. Also mir machen Finanzen auch total viel Freude. Nur leider merke ich immer, dass ich da ziemlich alleine irgendwie so in meinem Freundeskreis stehe. Aber ich glaube zumindest, wenn Menschen wie du und ich mit dieser Begeisterung über dieses Thema Geld und Finanzen sprechen, dann färbt das auch so ein bisschen ab.
Das hoffe ich. Genau, das ist auch meine Mission, dass man halt, je öfter man darüber spricht, was ja auch irgendwie, finde ich, in Deutschland jetzt nicht so gang und gäbe ist. Also ich habe immer das Gefühl, dass es in Deutschland so ein, Geld ist halt so ein Tabuthema. Finanzen erst recht und dann vor allem bei Frauen, dass die mal sagen, naja, da kümmert sich mein Partner drum, da kümmert sich mein Vater drum, da kümmert sich irgendwer drum, bloß nicht ich selber. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass man da irgendwie einen Anfang macht und dass man darüber spricht und wie du und ich, dass man irgendwie da so ein kein Tabuthema mehr daraus macht und irgendwie so eine Grundlage schafft.
Ja. Und du hast ja gesagt, also du bist dann auf die Suche nach eigenen Materialien gegangen, um irgendwo da dein Wissen aufzubauen, weil so auch die erste Erfahrung, die du mit deinem Bankberater hattest, da ja jetzt alles andere als gut war. Das heißt, du hast dir wirklich nur von deinem Berater quasi Aufstellung geben gelassen, aber hast es auch gar nicht in Erwägung gezogen, dich dort beraten zu lassen, oder hast du auch dort eine Beratung mal in Anspruch genommen von deiner Bank?
Nee, das habe ich direkt kategorisch von vornherein ausgeschlossen tatsächlich, worüber ich auch echt froh bin. Ich habe da mir irgendwie gesagt, ich muss das selber verstehen. Ich habe keine Lust, mir von irgendjemandem sagen zu lassen, jetzt ist hier das, da müssten Sie investieren, da müssten Sie mit anfangen, hier, das finden wir gut, etc. Sondern ich wollte das wirklich einfach selber verstehen und das ist, glaube ich, auch die Grundlage dafür, dass man ein gutes Gefühl hat bei einer Investition, auch wenn man dann vielleicht irgendwie Geld verliert, aber man hat von Anfang an das Gefühl, okay, ich habe mich da selber mit beschäftigt, ich habe das Wissen aufgebaut, ich weiß, was ich tue und bin da mit einem guten Gefühl dabei. Und das hätte ich nicht gehabt, wenn ich den Bankberater für mich das machen hätte lassen. Deswegen, habe ich versucht, irgendwie mir Bücher zu kaufen, Magazine zu lesen. Gott sei Dank ist es ja auch, gibt es jetzt auch relativ viele Möglichkeiten, auch diese weibliche Seite wird jetzt ein bisschen mehr abgedeckt, habe ich das Gefühl. Also da gibt es immer da Moneypenny mit einem Buch etc. Jetzt das neue Courage-Magazin, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ja auch sehr für Frauen gemacht.
Mittlerweile hat sich da echt eine schöne Bewegung entwickelt.
Total, total. Und klar, das war damals jetzt noch nicht so, aber das kam dann immer über die Jahre. Und so ein Wissen, das eignet man sich ja auch nicht jetzt von heute auf morgen an, sondern da braucht man ja eine gewisse Zeit. Und ja, genau, so bin ich da rangegangen und mittlerweile habe ich
also noch mit welchen Büchern und Zeitschriften du zur Zeit, als du dich angefangen hast, damit zu beschäftigen, angefangen hast, wo es eben so die ganzen Finanzbloggerinnen, die es auch heute gibt, noch nicht gab?
Ich habe recht viel YouTube-Videos geguckt, muss ich ehrlich sagen, weil ich da Bücher, also man kennt die ja, den Komma mit seinem ETF-Schlager oder das Buch, da hatte ich so viel Schiss vor, so ungefähr. Da dachte ich, nee, das möchte ich doch damals als Anfänger nicht anfangen und habe mir ganz viele YouTube-Videos angeguckt. Ich weiß gar nicht mehr, da habe ich einfach eingegeben, was ist eine Aktie, und das Erste, was aufploppte, habe ich mir angeguckt, und so habe ich es halt versucht, daran zu gehen und natürlich auch viel irgendwie mit meinem Freund gesprochen, der mir Sachen erklärt hat etc. Also da ist man halt irgendwie so ein bisschen so rangegangen.
Und wie kommt es, dass dein Freund dir Sachen da erklären konnte? Kommt der aus dem Bereich oder ist der schon weiter, der ist schon länger damit beschäftigt?
Der hat tatsächlich einen Master in Finanzen gemacht, also der kennt sich da ein bisschen besser aus als ich. Deswegen, genau.
Ja, cool, dass ihr euch dann auch zusammen darüber austauschen konntet. Ja. Und stellst du da jetzt fest, dass Männer und Frauen unterschiedlich mit dem Thema umgehen? Also wenn, ich weiß nicht, du wirst ja sicherlich investieren und dein Freund für sich ja wahrscheinlich auch. Mhm. Und siehst du da Ähnlichkeiten oder würdest du sagen, nee, du machst das echt ganz anders als er?
Also es gibt Ähnlichkeiten, aber ich glaube, also es ist bei uns jetzt so, ich weiß nicht, ob man es pauschal sagen kann, ich bin sehr vorsichtig, aber ich bin auch sehr nicht so risikofreudig wie er. Also er packt dann einfach mein Geld in irgendwelche Aktien von heute auf morgen. Ich denke dann immer ewig drüber nach, bis ich dann überhaupt irgendwas tue und analysiere das und habe dann ein Musterdepot, wo ich das erstmal beobachte und so. Also ich bin ein bisschen zurückhaltender, würde ich sagen, aber vielleicht dann auch ein bisschen überlegter im Endeffekt, als einfach mal loszulegen. Und ich würde jetzt auch sagen, dass ich nicht den so viel Geld angespart habe, dass ich so risikofreudig sein könnte. Also mein Kapital, was ich zur Verfügung habe, dafür ist halt ein bisschen geringer als seins jetzt beispielsweise. Deswegen, gehe ich da ein bisschen vorsichtiger an die ganze Sache heran.
Ja, ich habe gerade Musterportfolio gehört. Hast du, bevor du dann angefangen hast, tatsächlich erstmal simuliert in deinem
Genau,
Musterportfolio?
habe ich
Oder wie hast
tatsächlich.
du angefangen quasi?
Und mache ich auch immer noch. Also ich habe, muss ich gestehen, auch noch keine Einzelaktie gekauft, weil ich da noch gerade mit meinem Musterdepot dran bin, das zu beobachten, weil ich jetzt wirklich nicht so von, ja, einfach kaufen möchte, sondern beobachten möchte und auch den gewissen Betrag zusammen haben möchte, den ich investiere. Habe aber ETF-Sparpläne schon und habe jetzt auch mit einem Robo-Advisor, also das ist immer so ein blöder Begriff, aber vielleicht können wir den später nochmal erklären, begonnen zu investieren. Und genau, aber ganz einfach angefangen mit einem ETF-Sparplan mit 50 Euro pro Monat, um das einfach mal zu beobachten und wie das funktioniert. Einfach, dass man
Ja.
mal weiß, wie man es kauft, wie man es theoretisch verkaufen würde und einfach zu sehen, wie auch ein Depot aufgebaut ist. Das weiß ja keiner. Deswegen finde ich auch, ist so ein Musterdepot eine super Sache am Anfang, dass man einfach guckt, okay, wie funktioniert das alles? Wie kann man eine Aktie suchen? Wie kann man irgendwie die Werte lesen? Wie kann man die Kosten sehen? Wie läuft das eigentlich überhaupt alles? Und da kann man ja nichts falsch machen, da kannst du ja nichts verlieren. Von daher würde ich das jedem Anfänger ins Herz legen, so zu starten.
Ja, finde ich, ist ein super Tipp, den du da gibst. Also ich mache das auch
Ja,
aktuell. Ich muss sagen, ich habe das selbst nicht im Bereich Aktien und Sparpläne gemacht. Da habe ich tatsächlich gleich im Echtgeld losgelegt,
sehr
aber
gut.
ich fange gerade an mit Optionen und solchen
Ah,
Sachen.
cool, ja.
Und genau, also da bin ich gerade auch im Musterportfolio unterwegs, einfach um, wie du halt sagst, um auch ein Gefühl für den
Genau,
Markt zu bekommen,
genau.
ne? Also viele haben ja einfach immer diese, ja, dieses Vorurteil, Börse ist Spekulation, mit
Genau.
Aktien also in Aktien zu investieren, ist spekulativ. Und ich sage immer, im Endeffekt ist eine Aktie auch ein Aktieninvestment erstmal nichts anderes als ein Investment in eine Immobilie. Es ist eine andere Anlageklasse. Aber es kommt natürlich darauf an, in welchem Stil man das betreibt. Man kann das alles spekulativ betreiben. Ich kann aber auch mit Immobilien spekulieren, ne? Also das
Genau.
ist gar nicht so der Aktie oder der Börse geschuldet. Aber weil das so ungreifbar ist für die meisten einfach und da so viel Unsicherheit mitschwingt, finde ich eben dieses Simulieren total cool, weil man einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, auch für ja, eine Bewegung, was denn überhaupt tatsächlich Verlust und Gewinn
Genau,
bedeuten.
ja.
Einfach weil man die Ausschläge dann auch sieht, ne?
Genau, und man hat vorher immer, finde ich, an der Börse hat man immer diese ganzen Leute gesehen, die so wild rumlaufen, irgendwas eingeben und pro Tag da irgendwie tausend Tradings machen. Man hat immer nur diese Kurven gesehen und man wusste eigentlich überhaupt nicht genau, was das überhaupt alles bedeutet. Und durch so ein Musterdepot wird einem das bewusst. Also wie gehen die Kurse nach oben, wie gehen sie nach unten, was hat das vielleicht auch für am Weltmarkt, wenn etwas passiert, was hat das für Auswirkungen auf meine Kurve? Das ist halt super interessant zu sehen und dass irgendwie auch alles dann zusammenhängt im Endeffekt. Also irgendwie so ein Brexit, dass der Auswirkungen hat, jetzt so eine Corona-Krise, die eine Auswirkung hat. Das ist halt irgendwie schön zu sehen an so einem Beispiel. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man bei sowas denn auch die Langfristigkeit sieht, die man meiner Meinung nach anstreben muss. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag Aktien kaufe und sofort wieder verkaufe. Also ich mache ja kein Daytrading, sondern dass ich das Ganze langfristig für mich anlegen möchte als Investition und dass da auch ewig liegen kann erstmal. Und dann sieht man auch, was das für Schwankungen haben kann. Das finde ich ganz wichtig, dass man das irgendwie im Hinterkopf behalten muss. Und das lernt man vielleicht auch mit so einem Musterdepot, wenn man es jetzt vielleicht mal ein halbes Jahr liegen hat und
Das finde
beobachten
ich sind auch
kann.
zwei echt wichtige Punkte, die du gerade angesprochen hast. Also zum einen, dass ja, einmal der langfristige Anlagehorizont, den finde ich auch sehr wichtig. Und dass man eben ja auch dann, also dass man sich grundlegend einmal damit beschäftigt, aber dass man dann nicht jetzt jeden Tag irgendwie Aktienkurse beobachten
Genau.
muss und zum professionellen Daytrader werden muss, um Geld an der Börse anlegen zu können. Wie lange hat es gedauert, bis du dir, also oder wie bist du überhaupt vorgegangen, als du jetzt deinen ETF ausgewählt hast? Du hast ja gesagt, 50 Euro Sparplan hast du da
Genau.
jetzt laufen. Wie bist du ja dazu gekommen? Wie lange hat das gedauert, bis du gesagt hast, so, ich habe hier jetzt meinen Sparplan eingerichtet und wie lange läuft der eben jetzt auch schon?
Das hat ein halbes Jahr vielleicht gedauert, dass ich mich wirklich auch mit Büchern hingesetzt habe und geguckt habe, wie geht man da irgendwie ran, wie finde ich da jetzt den richtigen und irgendwann habe ich mir dann auch gedacht, und das ist, glaube ich, auch wichtig, also den richtigen wirst du jetzt hier nie finden, sondern du musst einfach mal anfangen. Und da habe ich relativ schnell angefangen, weil ich dachte, gut, so einen Sparplan, den kann man dann auch irgendwann wieder aufhören, wenn man das jetzt irgendwie falsch findet oder würde es dann wieder verkaufen und das Geld in einen anderen packen. Das ging relativ schnell und ich wollte auch einfach sehen, wie ein Depot aussieht, und habe das dann im Zuge, ich habe meine Bank damals gewechselt, und habe, dass ich dann alles wirklich bei einer Bank habe und da den Überblick habe, also mein Girokonto, meine Kreditkarte und mein Depot dann auch, und habe dann da direkt mit angefangen. Also das ging relativ schnell. Also für die Aktien brauche ich jetzt ein bisschen länger, aber das war ja, doch relativ schnell. Und jetzt spare ich das schon seit, ist das jetzt 2 Jahre? Genau, irgendwie so. Und ja, das ist auch cool, cool zu sehen, dass es dann steigt. Und natürlich, jetzt fällt es auch wieder. Das war jetzt auch ein ganz gutes Learning jetzt in der Corona-Krise. Hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, dass die Kurse da gesunken sind und dass man das dann auch aushält. Dass man denkt, okay, natürlich hast du jetzt theoretisch Geld verloren, aber praktisch ja noch nicht, weil du es nicht verkauft hast. Und ich glaube, so eine Krise muss halt vielleicht jeder Investor auch einmal mitmachen, um zu verstehen, dass man das dann halten muss in der Zeit.
Das stimmt. Vor allen Dingen auch gerade hast du ja gesagt, es ist ja erst dann wirklich ein realisierter Verlust, wenn du jetzt verkaufen würdest. Genau. Wie hast du dich gefühlt? Also ich vermute, du hast einen Aktienfonds, also einen Aktien-ETF.
Genau, ja.
Ja, genau. Also,
den klassischen MSCI. Ich bin
auch voll runtergerauscht. Ich habe es auch nicht rechtzeitig geschafft, rauszugehen. Muss aber auch sagen, dadurch, dass ich eben auch langfristig anlege, war das jetzt für mich auch gar nicht so schlimm. Aber trotzdem natürlich, wenn man jetzt ja seinen Depot-Status anschaut, was man ja mit Online-Banking auch tagtäglich machen kann, dass man da wie seine Konten eben auch seinen Depot-Status sieht. Wie hast du dich da im ersten Moment gefühlt?
Es war schon komisch. Ich dachte so, Moment mal, das war doch noch neulich 21% plus und das sah alles super aus. So hatte ich mir das vorgestellt. Und ja, wenn man das dann wirklich in roten Zahlen sieht und auch den Wertverlust dann, und wie du sagst, natürlich guckt man, also man soll ja theoretisch nicht jeden Tag reingucken, aber da man dann das Girokonto da auch hat, guckt man dann doch öfters rein und sieht das. Es war schon ein komisches Gefühl, aber man hat ja gelernt vorher, dass man es wirklich dann aushalten muss und dann dachte ich, okay, das ist jetzt die Phase, da musst du durch. Und jetzt geht es auch wieder bergauf. Von daher.
Das heißt quasi, du hast vorher dir schon auch, ja, also aufgrund des Anlesens von Wissen und auch eben was andere so an Erfahrungen und Tipps weitergegeben haben, die diese Regel aufgestellt, im Endeffekt, ja, du musst da jetzt einfach Ruhe bewahren und jetzt keine überstürzten Handlungen so im Moment machen und deswegen, ja, bist du da jetzt auch einfach straight durchgegangen oder auch immer noch dabei und hast dich verkauft, wenn ich das richtig verstanden habe?
Richtig, genau. Weil ich es halt wirklich langfristig sehe. Also diesen ETF-Sparplan, den möchte ich jetzt irgendwie über Jahre halten. Da vielleicht dann für die Rente vorsorgen, Rentenlücke ausgleichen. Und deswegen habe ich mir da dann nach dem ersten Schock keine Gedanken mehr gemacht.
Ja.
Und wie sah es bei dir aus?
Ja, also wie gesagt, ich dachte auch, irgendwie doof, wie du auch sagst, das war alles ja richtig schön im Plus, genau. Auch meine Einzelwerte waren richtig schön im Plus und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich relativ wenig reingeguckt, weil ich kurz vor meinem Asienaufenthalt stand, also ich war, ja, eigentlich war geplant, dass ich 3 Monate in Asien bin, leider musste ich nach 2,5 Wochen wieder zurückkommen wegen Corona.
Ja, Wahnsinn.
Aber der Abreisemonat war so stressig, noch irgendwie ja hier alles mit der Arbeit zu klären. Und so viele Kundentermine hatte ich dann irgendwie noch. Normalerweise mache ich alles online mit meinen Kunden, aber da hatte ich dann auch noch sehr, sehr viele Termine vorher und muss sagen, ich habe ja da gar nicht so viel ins Depot geguckt. Das heißt, ich habe diesen Zeitpunkt, wo ich hätte verkaufen können, auch der ist völlig an mir vorbeigegangen.
Völlig verpasst, na, Gott sei Dank, sehr gut.
Als ich dann so ein bisschen zur Ruhe kam, da waren die Kurse im Keller und da dachte ich mir so, pff, ja, also jetzt hast du die Entscheidung auch nicht mehr so.
Okay, dann war es Glück im Unglück vielleicht, dass du dann tatsächlich den Zeitpunkt verpasst hast.
Genau, also ich habe so ein bisschen meine Sparpläne angepasst, weil was man ja auch immer sagt, ist, naja, also es ist ja super, wenn ich einen Sparplan habe, wenn die Anteile dann fallen, dann kaufe ich ja eben mehr, wenn ich eben zum gleichen Betrag eben weiterkaufe. Und da habe ich so ein bisschen bei mir umgeschichtet und weil ich auch mehrere, also ich habe verschiedene ETFs. Und genau, aber habe alles auch so weiter laufen lassen, habe auch nichts verkauft, insofern habe auch so einfach abwarten und Tee trinken quasi, weil ja, dadurch, dass ich eben auch langfristig investiere, war das jetzt gar nicht so dramatisch.
Hört sich gut an, sehr gut.
Und du hast gerade schon gesagt, also die 50 Euro, die du da jetzt sparst, jetzt das Thema für die Altersvorsorge genannt. Also hast du da eben dir dieses Ziel festgelegt, dass du eben sagst, diese 50 Euro sind fest für die, fürs Alter? Oder
genau. Also ich habe
wie gehst du auch sonst vor? Also sparst du auch sonst noch Geld unabhängig vom Investieren und arbeitest du da mit Budgets und verknüpfst du das mit Zielen oder sparst du einfach jeden Monat 500 Euro für alles, was so im Leben auf dich zukommen könnte? Wie gehst du da vor?
Ja, also ich habe mir ganz am Anfang einen Notgroschen angespart, den man, glaube ich, also den jeder eigentlich haben müsste. Der liegt ganz brav auf dem Tagesgeldkonto, damit ich da irgendwie so eine Sicherheit habe. Das war mir ganz wichtig. Und dann habe ich neben dem ETF-Sparplan, den ich am Anfang hatte, für 50 Euro, habe ich jetzt noch weitere, die ich bespare. Und dann habe ich diesen tollen Robo-Advisor-Begriff schon gerade in den Raum geworfen. Da spare ich auch gerade noch.
Kannst du den ruhig gern auch mal erklären, kurz,
ja, wenn wir schon
darüber sprechen. Also,
und ich wollte gerade sagen, kann ich einmal kurz erklären. Also ich habe da jetzt in einen Robo-Advisor, der in rein ETFs investiert sozusagen. Der berechnet automatisch die Anteile, also du gibst eine Risikostufe vor, die kannst du auswählen zwischen 1 und 25% sozusagen, und der berechnet anhand dieser Risikostufe dann die Anteile an deiner Investition. Also du kannst da irgendwie mit einem gewissen Betrag kannst du dann beginnen. Das waren jetzt beispielsweise 5.000 Euro, die du anlegen konntest, und der kauft für dich dann sozusagen Anteile an dem ETF an deiner Risikogruppe gemessen sozusagen und hoffentlich erwirtschaftet dann Rendite für dich. Da musst du natürlich auch einen gewissen prozentualen Anteil an die an Kosten bezahlen. Du könntest es theoretisch auch selber machen, dass du das halt immer jeweils so umschichtest, dass es halt passt. Aber ich habe mir jetzt gesagt, das möchte ich jetzt als weiteren Ast meiner Investition sozusagen haben und die das für mich machen lassen und das parallel laufen haben zu meinem eigenen Portfolio. Genau.
Ist ja auch ein bisschen Bequemlichkeit, wenn man da so ein bisschen, also ich finde es total wichtig, was du sagst, dass du sagst, du willst es halt selbst verstehen und wissen, was du da machst und eben auch bewusst die Entscheidungen treffen können, aber ich finde es jetzt auch nicht verkehrt, wenn man eben sagt, bei der technischen Umsetzung ja vor allen Dingen dann auch sich Unterstützung zu holen, eben durch Automatisierungstools, technische Tools, was wir heute alles so haben. Und es muss ja auch nicht alles umsonst sein, ne? Also das, finde ich, ist ja auch immer so ein Punkt. Also klar, natürlich kann man über die hohen Gebühren, die ja bei Banken oder Versicherungen verlangt werden, da kann man natürlich drüber streiten. Ich meine, wenn am Ende des Tages die Rendite immer noch höher ist, ist ja super, aber leider ist das eben häufig nicht so. Aber irgendwo, dass man Kosten hat, ist ja auch klar. Und solange die eben im Rahmen sind, ist das ja alles okay, ne?
Denke ich auch. Und ich habe mich da relativ lange mit beschäftigt, habe die auch selber, das Unternehmen, mal getroffen. Die hatten so eine Infoveranstaltung in Hamburg, konnte da irgendwie meine Fragen loswerden, die ich hatte. Und dann klang das alles
echt. Was ist das für ein Unternehmen, mit dem du da zusammenarbeitest?
Scalable Capital heißen die.
Okay.
Genau. Und das fand ich super interessant und habe den Menschen da auch, ich finde, das ist ein bisschen Vertrauenssache auch immer, wenn es um dein Geld geht, finde ich. Und da habe ich halt wirklich Vertrauen in die gehabt, dass die wissen, was sie da machen, dass sie wissen, was da für ein Algorithmus dahinter steckt. Und es ist jetzt auch ganz spannend zu sehen, weil es ist sehr modern aufgebaut. Also man hat jetzt eine App, in der man das tagtäglich irgendwie auch beobachten kann, wie diese Anteiligkeiten umgeschichtet werden, beispielsweise denn von dem einen ETF in den anderen, was da gekauft wird. Theoretisch kann man es halt, wie gesagt, nachbauen wirklich, aber es ist halt auch so spannend zu sehen, dass die das für einen machen. Und man dann tatsächlich dann auch Geld damit verdient, ohne etwas zu tun, weil man es investiert hat, was ja das Schöne daran ist.
Ja, das ist ja das Schöne, wenn man Geld anfangen lässt, für sich zu arbeiten. Ne? Dass man eben nicht nur diese Zeit gegen Geld hat, sondern wenn man sich anfängt, also wenn man anfängt, sich ein Vermögen aufzubauen, dass das Geld eben auch irgendwann anfängt, für einen zu arbeiten.
Richtig. Das ist das Ziel, glaube ich.
Ja, super. Ja, und gibt es sonst irgendwas, wofür du aktuell gerade sparst? Hast du irgendwelche, unabhängig natürlich von der Altersvorsorge, wofür wir jungen Leute alle sparen sollten? Ich denke, das zeigt jetzt die Corona-Krise auch nochmal sehr deutlich. Aber was für andere Lebensziele hast du, wo du sagst, dafür legst du Geld beiseite, weil du dir das gern realisieren möchtest?
Ja, also ich habe tatsächlich auch noch, spare ich für einen Urlaub. Das ist natürlich, wahrscheinlich macht jeder, dass da irgendwie ein gewisser prozentualer Anteil von meinem Gehalt aufs Tagesgeldkonto wandert, dass ich immer weiß, okay, da habe ich dann auch was für einen Urlaub als Backup. Und
Hast du da
sonst,
einen festen prozentualen Anteil? Ja, wie viel sind das? Was sparst du da im
150
Monat?
Euro mache ich im
Ah
Monat,
ja,
genau.
ja.
Und das kam bis jetzt ganz gut hin. Und mal schauen. Sonst nimmt man natürlich auch dann Geld irgendwie vom Girokonto, aber eigentlich kam das bis jetzt immer ganz gut hin, dass man da sagt, okay, dafür habe ich dann ein Budget und das will ich dann auch irgendwie nicht überschreiten, weil das ist das Geld, was ich dafür verwenden möchte für den Urlaub. Und genau, sonst, ehrlich gesagt, spare ich für nichts mehr. Das war's.
Urlaub und Altersvorsorge.
Urlaub und Altersvorsorge momentan, ja.
Ja.
Irgendwann hätte ich natürlich gerne noch mal, würde ich mich gerne noch mal mit dem Thema Immobilien auseinandersetzen, aber da bin ich irgendwie noch nicht, um ehrlich zu sein, mit meinem Anlesen. Mal schauen, ob man dafür noch irgendwie weiter spart. Aber genau, das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Finde ich spannend, dass du das sagst. Mir geht das auch ähnlich. Also, weil mir ist gleich aufgefallen, du hast ja gleich angefangen, eben das Thema Aktien einzusteigen. Und in meinem Freundeskreis erlebe ich es häufig, bei denen sind eben Aktien gar nicht so präsent, sondern eher Immobilien und wie
Ja.
man eben dafür sparen kann. Wie kam das, dass du gleich irgendwie für dich wusstest, Aktien scheinen irgendwie die richtige Anlageklasse für den jetzigen Zeitpunkt für dich zu sein?
Ich habe das Gefühl, bei Aktien kann man sich schneller Wissen aneignen und da ist für mich im Kopf, ich weiß jetzt nicht, ob das bei anderen so ist, das Risiko geringer. Natürlich ist in der Börse gibt es immer ein Risiko, aber bei Immobilien habe ich einfach, finde ich, muss man sich wahnsinnig viel wissen über den Markt, über die Stadt, über die Preise, über tausende von Dingen aneignen, dass ich gedacht habe, okay, Aktien ist für mich jetzt erstmal der erste Weg und dann kann man noch mal gucken, ob man dann in Immobilien, ob das dann überhaupt irgendwie was bringt im Endeffekt. Weil ich habe schon diverse Artikel gelesen, dass es Mieten auch okay ist, wenn man parallel dann investiert, dass es im Endeffekt das gleiche bei rauskommt, wenn man so eine Immobilie als irgendwie Altersvorsorge sieht. Mal schauen, wie ich daran gehe.
Ja, nee, finde ich spannend, weil es einfach auch mal eine andere Perspektive ist und man eher, also so ist immer mein Eindruck, ich höre eben so in meinem Umfeld dann doch mehr, die alle auf Immobilien gehen
Ja,
und
ja.
ich meine, es gibt da kein Falsch
Nee,
oder kein
genau.
Richtig. Also ich bin sowieso ein Freund davon, eben breit zu diversifizieren und irgendwann kann da eben ein Aktienbestand dazugehören. Da kann auch eine eigene Immobilie, auch vor allen Dingen fremde Immobilien, also fremdfinanzierte Immobilien, das ist wirklich eine Kapitalanlage, ne? Und auch andere Anlageklassen, um ein breites Portfolio zu haben. Aber fand es bei dir jetzt spannend, eben,
Ja.
dass du gleich gesagt hast, Aktien ist so das, womit ich mich doch irgendwie am Anfang wohlfühle.
Genau. Und das ist halt wichtig. Ich glaube, man muss sich wohlfühlen. Also das ist so, was ich schon gesagt habe, Wissen aneignen und dann wissen, in was man investiert. Ich möchte jetzt irgendwie nicht in irgendwas investieren, wo ich nur so ein Halbwissen habe und von irgendwem mir was erzählen habe lassen, wo ich dann am Ende total enttäuscht davon bin, wenn das nicht so wird, was bei Immobilien ja manchmal auch der Fall sein kann. Sondern ich will da wirklich zu 100% dahinter stehen und dann auch, falls es ein Verlust ist, auch dahinter stehen und sagen, okay, das war jetzt dein eigener Bockmist, weil du halt irgendwie nicht aufgepasst hast oder so. Und ja, genau. Aber witzig, bei mir im Freundeskreis ist es auch eher die Immobilienbranche. Aber vielleicht liegt das daran auch, dass man mit der Börse sich weniger beschäftigen möchte, weil das immer noch so einen komischen Touch hat. Ich weiß auch nicht.
Ja, cool. Was würdest du anderen raten, die gerade am Anfang stehen? Also, du hast ja auch zwischendurch mal gesagt, du hast Bücher gelesen, bevor du angefangen hast. Gibt es irgendwie so ein Buch, wo du sagst, das sollte jeder auf jeden Fall gelesen haben, bevor er loslegt, weil das hat dir total geholfen? Und welche Tipps hast du sonst noch parat, um anderen jetzt ja, zu ermutigen, eben einzusteigen?
Also ich würde tatsächlich gerade in dem Moment das Buch von Madame Moneypenny, Barney statt Bochum empfehlen, weil es wirklich super einfach, super für Anfänger, super verständlich erklärt wird, wie man da rangeht, Step by Step. Und ohne irgendwie ein Kauderwelsch, was keiner versteht, mit irgendwie Vorlagen, die man ausfüllen kann. Und was ganz wichtig ist, dass sie auch da rangeht und sagt, okay, wir brauchen nochmal, bevor wir investieren, ein paar Steps davor sozusagen. Also erstmal musst du halt gucken, wie ist dein jetziger finanzieller Status? Du musst erstmal einen Ist-Status herstellen, dann irgendwie deine Ziele festlegen, dann dich bilden, lesen, informieren etc., um dann irgendwann dahin zu kommen, um zu investieren. Und ich glaube, manche überschlagen sich da immer so, wollen direkt loslegen, direkt eine Aktie kaufen, aber da gibt es halt wahnsinnig viele Steps noch vorher. Und das würde ich den Hörern oder den Frauen vor allem mit auf den Weg geben. Einfach anfangen, einfach irgendwie, auch wenn du gar keine Ahnung hast, es ist nicht schlimm, es gibt Materialien, es kann Spaß machen, fang einfach an und irgendwann wirst du das ein cooles Gefühl haben, weil du dich auskennst, weil du irgendwie mitsprechen kannst und weil du dann vielleicht auch deine erste Aktie oder deinen ersten ETF-Sparplan angelegt hast. Das ist ein geiles Gefühl, deswegen lohnt es sich einfach anzufangen.
Ja, cool. Also das fand ich, waren jetzt nochmal sehr schöne Worte. So langsam würde ich sagen, kommen wir auch zum Schluss. Und ich habe am Ende immer drei Fragen, die ich jedem meiner Interviewgäste stelle. Die würde ich jetzt auch gern dir zum Ende stellen.
Gerne.
Und zwar, Geld ist für dich was?
Etwas sehr Schönes und etwas Sinnvolles und etwas, womit ich mir und anderen helfen kann, ein erfülltes und ja sinnvolles Leben zu leben, würde ich sagen.
Reich sein bedeutet für dich?
Unabhängigkeit und Freiheit, mein Leben zu leben und zu gestalten, wie ich es möchte.
Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Vielleicht erstmal eine Weltreise machen, weil ich glaube, das muss man einmal gemacht haben. Und mir dann ein riesen Aktienportfolio aufbauen, womit ich dann aus den Dividenden leben kann. Und dann würde ich versuchen, weiterhin allen Frauen auf der Welt zu helfen, ihre Finanzen selber in den Griff zu bekommen und einfach weiterzugeben, dass man über Geld sprechen sollte. Und ja, ich glaube, das gibt einem langfristig mehr, als sich da jetzt Riesenwertgegenstände anzuschaffen, wenn man alles Geld der Welt hätte.
Sehr cool, voll die schönen Antworten und jetzt ist Weltreise nochmal gefallen, du sparst für deinen Urlaub. Hast du schon das nächste Reiseziel im Blick?
Das ist leider ausgefallen aufgrund von Corona. Ich wollte meinen 30. Geburtstag im Juli in Italien feiern, den haben wir jetzt auf nächstes Jahr verschoben, deswegen wird da noch fleißig weiter gespart.
Ja, aber dann wird da eine umso größere Party
das
dann
hoffe ich
in
auch.
Italien
genau.
Nächstes Jahr. Ja, ne?
Genau, deswegen. Man hat jetzt noch ein Jahr Zeit, um dafür weiter zu sparen. Deswegen, genau. Sonst weiß ich aber nicht, wo es hingeht. Weil das jetzt, wie gesagt, abgesagt wurde. Mal schauen, was als nächstes auf dem Plan steht. Irgendwann im Herbst vielleicht.
Ja. Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass zumindest noch so ein kleiner Urlaub dieses Jahr nachgeholt werden kann. Als kleines Trost und nächstes Jahr dann die fette Sause steigt.
Das hört sich sehr gut an. Vielen Dank.
Ja, super, Inga. Es freut mich, dass du heute bei mir im Podcast warst. Und dann sind wir auch schon beim Ende. Und ja, ich wünsche dir ein ganz, ganz schönes Wochenende und weiterhin viel Freude und Erfolg beim Investieren.
Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich ein Teil deiner Podcast-Serie sein durfte. Und ja, man hört sich bestimmt noch ein andermal.
Genau, das machen wir so. Bis dann.
Ein schönes Wochenende. Tschüss.
Spürst du auch schon die Vorfreude darauf, dein Vermögen wachsen zu sehen? Wie du ja weißt, brenne ich für die Themen Finanz- und Geldanlage und hoffe, dass ich dich positiv mit meiner Begeisterung anstecken konnte. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, für deine Lebensziele und Pläne zu sparen und Vermögen aufzubauen, möchte ich dich herzlich einladen, den Sparhelden-Podcast zu abonnieren. Denn auch in der nächsten Folge erhältst du wieder wertvolle Tipps und Erfahrungen von mir und anderen Investoren, die dir dabei helfen, deinen individuellen Sparstil zu finden und deinen Sparzielen näher zu kommen. Lass mir auch gerne auf Instagram einen Kommentar da, welche Aha-Momente du heute für dich mitgenommen hast oder schreib mir eine Nachricht an hello@sparheldin.de, wenn du Fragen an mich hast. Vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast. Ich wünsche dir ganz viel Begeisterung beim Sparen. Bis bald, deine Sparheldin.